Seit wann engagieren Sie sich in der Rettungshundearbeit und wie sind Sie dazu gekommen?
Tatsächlich habe ich eine Hündin 9 Jahre lang als reinen Familienhund gehabt und habe mich dann über eine Präsentation einer Rettungshundestaffel am Krankenhaus bei uns in der Nähe für die Rettungshundearbeit interessiert, habe dann nach einer Staffel bei uns in der Nähe gesucht, was sich etwas schwierig gestaltete, und bin dann auf die BRH Rettungshundestaffel Weserbergland übers Internet gekommen.
Was hat Sie daran fasziniert? Warum kam die Idee bei Ihnen, bei sowas mitzumachen?
Ich habe schon in der Hundeschule, wo ich meine erste Hündin ausgebildet habe, über Rettungshundearbeit gehört. Und meine ganze Familie ist unterwegs in Feuerwehr und THW und habe gedacht, das ist auch was für mich. Da kann ich was mit dem Hund machen. Das war mir wichtig, dass der Hund eben eine sinnvolle Beschäftigung hat.
Da sind wir hier ja gerade auch sozusagen auf dem Gelände der Rettungshundestaffel Weserbergland. Für Leute, die davon noch nichts gehört haben, können Sie einmal kurz erklären, was ist das überhaupt? Was ist diese Rettungshundestaffel? Wie kann man das am besten beschreiben?
Die Rettungshundestaffel ist als gemeinnütziger Verein dafür zuständig, Personen zu suchen. Also wenn jemand verloren gegangen ist und das bei der Polizei gemeldet wurde, dann werden wir alarmiert, um im Feld, Wald und Flur nach dieser Person zu suchen. Beziehungsweise das ist die Flächensuche. In der Stadt haben wir eine Gruppe Mantrailer, die eben auch ab dem letzten gesehenen Punkt die Suche nach Individualgeruch aufnehmen können, um zu gucken, in welche Richtung die Person das Gelände verlassen hat.
Jetzt haben wir gerade schon drüber gesprochen, Sie haben mir schon erzählt, seit 20 Jahren in diesem Sommer gibt es die Rettungshundestaffel Weserbergland, das heißt seit 2006, wenn das korrekt ist. Aus welchem Anlass wurde die damals gegründet? Wie kam überhaupt die Idee zustande, den Verein ins Leben zu rufen?
Da bin ich tatsächlich ein bisschen überfragt. Ich weiß, dass unser ehemaliger erster Vorsitzender vorher in einer Rettungshundestaffel hier vor Ort gegründet hatte, in einem anderen Dachverband. Und dann eben nach einem neuen Dachverband gesucht hat und dadurch in den BRH gekommen ist. Welchen Anlass er dafür hatte, die Rettungshundestaffel zu gründen, müssen wir ihn nachher vielleicht selber fragen.
Okay, dann vielleicht die Frage, 20 Jahre ist eine lange Zeit, Sie sind ja jetzt auch schon seit einigen Jahren dabei. Kann man sagen, dass so ein Verein dann mit der Zeit auch immer größer wird oder wie entwickelt sich das so?
Ich glaube, das ist bei den Rettungshunden genau wie in jedem anderen Verein auch. Es gibt Wellen, mal gibt es ganz viele Mitglieder, dann verlassen wieder einige die Staffel, oft aus familiären Gründen, weil Nachwuchs kommt und man weniger Zeit hat für die Arbeit oder weil man ein gewisses Alter erreicht und sagt, jeden Sonntag durch den Wald schaffe ich nicht mehr oder ich schaffe die Einsätze nicht mehr. Wir sind ja eine Einsatzstaffel. Das ist ein ganz normales Auf und Ab mit persönlichen Hintergründen.
Sie haben das gerade schon so ein bisschen angedeutet. In welchen Situationen werden Sie denn alarmiert? Also wann wird die Rettungshundestaffel sozusagen hinzugezogen?
Wir werden immer über die Polizei alarmiert, wenn jemand als vermisst gemeldet wurde. Das können ältere Menschen, die vom Spaziergang nicht nach Hause gekommen sind, sein. Das kann sein, wenn ein Pferd alleine in den Stall zurückkommt und man sagt, oh, der Reiter ist irgendwo im Wald möglicherweise verletzt, vom Pferd gefallen. Und wenn die Person sich dann nicht meldet, dann werden wir alarmiert. Kann auch sein, ein Mountainbiker oder ein Pilzsammler war vor einigen Monaten, dass der eben im Wald ausgerutscht war, sich den Knöchel verknackst hatte und dann alleine nicht wieder zurückkam. Der war jetzt nicht schwer verletzt, aber trotzdem sind ja die meistens abseits der Wege unterwegs und dann nicht so leicht wiederzufinden.
Man weiß ja, dass es bei der Polizei auch Diensthunde gibt. Also inwiefern ergänzt sich das dann?
Bei der Polizei handelt es sich meistens um Schutzhunde, die im Schutzdienst geführt werden. Das heißt, die sind dann auf der Suche nach Verbrechern oder werden zum Beispiel beim Zoll eingesetzt als Spürhunde. Unsere Hunde sind für solche Situationen nicht geeignet. Wir suchen ausschließlich hilfebedürftige Menschen.
Dann vielleicht kurz zwischengefragt, wie viele Mitglieder, also aktive Mitglieder, sage ich mal, die auch einen Hund parat haben, gibt es aktuell im Verein ungefähr?
Wir sind im Moment, denke ich, so 20 bis 24 inklusive der Mantrailer. Es sind 9 geprüfte Flächenhunde, die in den Einsatz gehen dürfen, also wo Hund und Mensch Einsatz geprüft sind auch. Der Rest ist in Ausbildung, weil sie eben noch sehr jung sind, weil sie noch nicht so lange dabei sind. Bei den Mantrailern sind wir auf einem guten Weg, dass die ihre Einsatzüberprüfung machen können. Und in der Fläche haben wir seit diesem Jahr den ersten geprüften Trümmersuchhund inklusive Einsatzüberprüfung. Ja.
Wie kann man sich das dann vorstellen? Also dann alarmiert die Polizei Sie oder wen genau? Und dann entscheiden Sie, wer da jetzt zum Einsatz kommt oder rufen an und fragen, weil das passiert ja meistens dann vielleicht auch zu Zeiten, wo jetzt nicht hier alle versammelt sind, so wie heute. Wie kann man sich das dann in der Organisation vorstellen?
Die Alarmierung erfolgt immer über eine festgelegte Telefonnummer, die beim Katastrophenschutz hinterlegt ist oder in der Leitstelle bei der Feuerwehr. Das trifft meistens unseren Gruppenführer Herrn Lohmann. Und der macht die erste Vorbereitung, der macht die erste Abfrage, wer ist einsatzbereit. Das läuft alles über eine Alarmierungs-App, die jeder von uns auf dem Handy hat. Dann bekommen wir einen Alarm rein zu jeder Tages- und Nachtzeit, bei jedem Wetter. Und dann kann jeder für sich nochmal entscheiden, ich gehe in den Einsatz oder ich gehe nicht in den Einsatz. Normalerweise geht man. Wenn ein Einsatz kommt, geht man. Das ist wie bei der Feuerwehr. Wenn die Sirene schrillt, dann springen die Jungs auf, springen ins Auto und fahren los. Und so ist es bei uns auch. Wir sind nicht ganz so schnell am Einsatzort, weil wir ja erst unsere Sachen ins Auto packen müssen, unsere Hunde einpacken müssen und oft eben erst zum Einsatzort fahren. Das kann auch schon mal eine Stunde, anderthalb dauern, bis wir da sind, weil unser Gebiet sehr groß ist. Und wir werden teilweise auch von anderen Rettungshundestaffeln nachalarmiert, wenn die einen Einsatz haben. Zum Beispiel waren wir letztes Jahr im Oktober in Dransfeld bei Göttingen.
Okay, also das gehört dann aber nicht mehr zum normalen Gebiet. Wie ist denn, wie groß ist denn das normale Gebiet? Kann man das ungefähr
ja,
sagen?
Das normale Gebiet ist der Landkreis Schaumburg, der Landkreis Hameln-Pyrmont und der Landkreis Hildesheim. Das sind unsere Primärgebiete, wo wir als erstes alarmiert werden. Und wenn jetzt von den neuen einsatzfähigen Hunden nur 7 können, dann und das Gebiet sehr groß ist, was durchsucht werden soll, dann können wir unsere Nachbarschaftsstaffeln vom BRH nachalarmieren. Und das machen die mit uns auch.
Und wie kann man sich das dann vorstellen? Also dann packen alle, wie Sie gerade gesagt haben, ihre Sachen ins Auto, ihre Hunde ein und fahren zum Einsatzort, da wo ja dann wahrscheinlich auch die Polizei noch vor Ort ist. Und wie geht's dann weiter?
Da gibt es einen Bereitstellungsraum, wo wir eben dann warten, wo wir unsere Hunde nochmal aus dem Auto lassen, dass sie sich nochmal lösen können, wo es nochmal ein bisschen Wasser gibt, bevor wir in den Einsatz starten. Und dann haben wir einen eigenen Zugführer und eigene Gruppenführer, die von der Polizei der Einsatzleitung eben die Aufgaben gestellt bekommen, die eben speziell darauf geschult sind, den Einsatz mit Hunden zu leiten. Und dann bekommt jedes Team sein Einsatzgebiet und eine Karte. Wir machen Karte, Kompass, Orientierung auch während der Ausbildung hier als Suchtrupphelfer. Es wird immer ein Hund, ein Hundeführer und mindestens ein Suchtrupphelfer in die Suche gehen und sich das Gebiet, was man bekommt, nochmal in kleinere Abschnitte einteilen. Dann muss man im Wald markieren, wo man gewesen ist. Man hat also Markierungsband dabei. Und gibt, wenn man aus der Suche zurückkommt, Rückmeldung, welchen Bereich des Waldes man abgesucht hat, ob es irgendwo Auffälligkeiten gab, ob es zum Beispiel irgendwo eine Trümmerlage gibt, ein altes zerfallenes Haus, wo wir die Flächenhunde nicht reinlassen, sondern wo wir dann speziell geschulte Teams nachfordern.
Die Hunde jetzt vielleicht erstmal in so einem speziellen Einsatzfall, die wissen dann, die sind jetzt dafür zuständig, hier das Gebiet nach Menschen abzusuchen oder wie genau kann man sich das dann vorstellen?
Genau, die Hunde lernen im Training, jeden Mensch anzuzeigen. Das üben wir oft auch mit Nachbarstaffeln, dass wir mal Fremdhelfer haben, dass sie nicht nur die 10 Leute finden, die bei uns in der Staffel sind, sondern eben auch regelmäßig Fremdhelfer haben oder auch mal Besucher. Wir trainieren ab und zu mit Kinderfeuerwehren oder Erwachsenenfeuerwehren. Da haben wir ja dann auch Personen, die wie ein Verlorener sind, weil sie eben nicht wissen, wie sie den Hund zum Beispiel auch bestätigen müssen. Das können wir dann auch mal selber machen. Und sobald der Hund die Kenndecke auf hat, die trägt er in der Suche, weiß er eigentlich so, jetzt muss ich suchen und wenn ich gefunden habe, muss ich anzeigen. Da gibt es verschiedene Anzeigearten. Die meisten Hunde in unserer Staffel bei der Flächensuche sind Verbeller. Das heißt, wenn sie jemanden finden, werden sie im Abstand zwischen einem halben und 5 Metern Abstand so lange bellen, bis der Hundeführer da ist oder die Hundeführerin.
Das heißt, die Hunde sind ohne Leine dann unterwegs?
Auf jeden Fall.
Okay, und dann stellt sich natürlich sofort die Frage, okay, also das sind ja auch Hunde, die sind ja nicht nur im Dienst, die werden ja auch privat zum Beispiel ausgeführt. Also das Signal für die, dass sie jetzt im Dienst sind, ist dann sozusagen diese Decke oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, ich denke, es ist die Kenndecke. Man hat immer ein Startsignal und ein Startritual, dass man also erstmal den Hund ablegt, den Wind prüft, die Kenndecke auflegt und dem Hund dann eben das Startsignal gibt, Such und Hilf. Und dann startet der Hund in den Wald und dann sind da auch andere Dinge völlig egal. Das erlebt man immer wieder, sobald die Hunde ein halbes, dreiviertel Jahr in der Arbeit sind, dass die dann auch sagen, wie, hier ist ein fremder Hund, nee, interessiert mich nicht, ich suche ja Menschen. Und läuft einfach weiter, wo man denkt, super, funktioniert, sehr cool. Also macht einfach auch Spaß zu sehen, wie der Hund sich entwickelt, wie die einfach mit jedem Training dazulernen. Und es wird ja kleinschrittig aufgebaut, dass man jedes Teil der Suche einzeln trainiert und das hinterher zu einer Handlungskette zusammensetzt.
Mhm. Dann ist es ja so, das haben wir gerade schon besprochen, ist ja auch bei der Freiwilligen Feuerwehr ähnlich, wenn ein Einsatz kommt, dann ist man am Start. Trainiert man das auch mit den Hunden? Weil zum Beispiel habe ich immer so gehört, nach dem Fressen zum Beispiel dürfen ja Hunde eine Stunde lang eher nichts machen oder wenn die schlafen ja auch zum Beispiel nachts. Diese Spontanität, dass die dann auf dem Sprung sozusagen bereit sein müssen, wird das auch irgendwie trainiert oder ist das dann einfach so drin?
Das macht man dann einfach und in dem Moment, wo man seine Einsatzklamotten rausholt und die Kenndecke zu hören ist, sagt der Hund, oh, da passiert gleich was, ich bin auf dem Weg. Und man hat ja selbst eine gewisse Grundanspannung, weil man weiß, jetzt geht es um Menschenleben und bei uns geht es bei jedem Einsatz um Menschenleben, was ja bei der Feuerwehr Gott sei Dank etwas anders ist. Der Hund merkt das einfach und man muss halt gucken, wenn jetzt jemand seinen Hund gerade erst gefüttert hat und hat eine kürzere Anreise als eine Stunde, meistens sind wir ja erstmal eine Stunde unterwegs, bis wir da sind, wo wir eingesetzt werden, dann hat man den Bereitstellungsraum, wo man wartet, bis man dran ist und dann kann der Hund meistens auch schon starten.
Okay, dann sind Sie ja auch schon jetzt relativ erfahren, was das Ganze angeht, sind schon seit Jahren dabei. Vielleicht können Sie einmal von Ihrem bislang eindrucksvollsten Einsatz berichten.
Also es war so ziemlich, ich denke, der erste Einsatz, in dem ich war. Der war auch hier in der Nähe, in Rinteln, wo wir tatsächlich einen jungen Mann gesucht haben, der nach einem Streit das Haus verlassen hat und dann nicht gefunden werden konnte. Die Mantrailer hatten die Spur in der Stadt aufgenommen und waren Richtung Wald gegangen. Und wir haben dann eben die Einsatzgebiete im Wald aufgeteilt bekommen. Und das war schon echt spannend, ne? Einfach so dieses, finden wir den, wie geht's ihm und so weiter. Also es war schon sehr, sehr beeindruckend einfach auch zu sehen, wie dann ein Rädchen ins andere greift, wie die Hunde teilweise aus den Nachbarsuchgebieten rüberkamen, dass man aber so wirklich gesehen hat, die Suchgebiete sind so nah, es überschneidet sich teilweise, damit man wirklich keinen Bereich des Waldes auslässt in der Suche. Ne? Wie zu sehen, dass eben auch der Suchtrupphelfer eine gewisse Aufgabe hat, zum Beispiel auf den Hochsitz hochzugehen und zu gucken, ob da vielleicht jemand sitzt und sich vor uns versteckt. Das passiert ja auch ab und zu. Es gibt ja eben auch Menschen, die nicht so verloren gegangen sind, sondern weggelaufen sind. Und es gibt eben auch die Situation, dass Menschen nicht gefunden werden wollen.
Wurde der Mann bei Ihrem ersten Einsatz denn gefunden?
Tatsächlich nicht während des Einsatzes, sondern eine ganze Weile später.
Gibt es dann auch Einsätze, die vielleicht so auf negative Art und Weise in Erinnerung bleiben, also wo vielleicht am Ende das nicht von Erfolg gekrönt ist oder was ich mich natürlich gefragt habe, dass man dann am Ende vielleicht jemanden, der vielleicht im Wald beim Pilze sammeln oder so ausgerutscht ist und dann da schon lag oder so nicht mehr retten konnte sozusagen, gibt es sowas auch oder hat sowas auch schon mal gegeben?
Ja, das gibt es tatsächlich häufiger, als man sich zu Beginn der Rettungshundearbeit vorstellt. Das also Fund heißt, wird gemeldet. Das heißt aber nicht immer, dass es ein Lebendfund ist. Da muss man sich drauf einstellen dann. Aber dafür werden wir auch geschult. Wir haben Theorieunterrichte und im Lauf der Zeit bekommt man das ja dann auch mit.
Okay, aber das ist mental wahrscheinlich auch eine Herausforderung, oder?
Auf jeden Fall. Deswegen werden über den BRH auch PSNV, also psychosoziale Notfallversorger, ausgebildet und möglichst flächendeckend auf Deutschland auch verteilt. Genau, wir haben auch so eine Kraft bei uns in der Staffel.
Wie kann man sich das vorstellen? Gibt es bestimmte Rassen, die bei Ihnen nur sozusagen präsent sind? Oder kommt es da eher auf die Eigenschaften drauf an? Wie ist das?
Die Rasse des Hundes ist grundsätzlich völlig egal. Wer ist die meiste Rasse im BRH, sagen wir immer, ist der Mischling. Also tatsächlich gibt es viele Menschen, die mit Border Collies, mit Australian Shepherds, mit Labradoren kommen. Wichtig ist, dass es ein mittelgroßer Hund ist. Die ganz großen Doggen und Bernardiner, Bernardinen, die ja auch immer größer gezüchtet werden, tun sich oft im Wald schwer und haben oft eine höhere Verletzungsgefahr. Und die ganz Kleinen haben oft Probleme, durchzukommen. Also ich sag mal, es gibt auch einen geprüften Chihuahua, nicht bei uns im BRH, aber es ist möglich. Bei den ganz Kleinen ist oft einfach, die müssen ja dann auch durchs Unterholz, die müssen über die Baumstämme springen. Wenn da ein Baum quer liegt, kann der Hund ja nicht sagen, ich komme hier nicht weiter, hier suche ich nicht. Sondern es ist schon wünschenswert, dass der Hund eben solche Hindernisse überwinden kann und eben auch in seiner Suche fortfährt, wenn zum Beispiel ein Baum umgefallen ist, der dann eben doch mal länger als 2,50 Meter ist. Mittelgroße Hunde sind sehr schön. Was wichtig ist, dass die Menschen zugewandt und freundlich sind, weil wir ja, wenn wir die Menschen finden, sie nicht verletzt zurückbringen möchten, sondern dass der Hund eben wirklich vorsichtig, freundlich ist mit den Menschen und seine Anzeige macht, ohne den Menschen dabei zu belästigen.
Die Rassen, die Sie auch gerade angesprochen haben, das sind ja auch meistens die, die auch viel Bewegung und viel Arbeit für den Kopf eigentlich auch brauchen. Das heißt, für die Hunde ist das wahrscheinlich auch voll das tolle Hobby, wenn man das so sagen kann, oder?
Ja, also man merkt schon, wenn man auch längere Zeit mit den Hunden zusammenarbeitet, dass man als Team einfach noch enger zusammenwächst. Meistens hat man ja schon eine gute Beziehung zu seinem Hund, wenn man mit ihm zusammenlebt. Die Rettungshundearbeit macht dann nochmal so ein Quäntchen obendrauf, würde ich sagen, weil man einfach als Team ja gemeinsam im Wald unterwegs ist, weil man die Begleiter hat, weil man einfach auch viel Zeit mit seinem Hund als Quality Time verbringen kann. Genau, und jeder, der seinen Hund ausbildet, ist halt für die anderen Hundeführer auch als Versteckperson da, also eben auch als Helfer.
Die Menschen, die hierher kommen, ist das in der Regel so, die bringen sozusagen ihren Hund mit oder wie ist das?
Ja, genau. Also jeder bringt seinen eigenen privaten Hund mit, ist für dessen Pflege, Versorgung, Impfen, gechippt sind sie alle im Idealfall, ist dafür zuständig, seinen Hund eben selbst auch zu trainieren unter Anleitung der ausgebildeten Rettungshundeausbilder.
Das heißt, wenn jemand jetzt Interesse hat, sowas zu machen, braucht er erstmal schon mal einen Hund, das ist gut. Ist es denn wichtig, wie alt der Hund ist? Also muss der noch jung sein?
Also wir brauchen nicht grundsätzlich Welpen. Es ist auch okay, wenn der Hund 1, 2 oder 3 Jahre alt ist. Die Ausbildung zum Flächensuchhund dauert 2,5, 3 Jahre. Für die Mantrailer ist es etwas mehr. Die brauchen 3 bis 4 Jahre. Dann wäre es schon ganz gut, wenn man mit einem relativ jungen Hund beginnt. Erstmal ist es für den Hund einfacher, das noch zu lernen. Und zweitens hat man dann nach Ende der Ausbildung auch noch eine gewisse Einsatzzeit. Als ich mit meiner ersten Hündin angefangen habe, um zu gucken, ob ich das zeitlich in den Familienalltag integriert bekomme, war sie schon 9. Da war mir klar, dass die hier nicht ausgebildet wird, sondern ich wollte gucken, ob ich das zeitlich schaffe mit 3 Kindern und allem, was da dran hängt. Und habe mir dann einen Welpen angeschafft, nachdem ich gesagt habe, jawohl, ich schaffe das.
Also der Unterschied zwischen Mantrailer und Flächensuchhund ist einfach, dass die Mantrailer in der Stadt dann sozusagen hingehen und dann kann der Hund einen bestimmten Geruch verfolgen und die Flächensuchhunde suchen die Fläche ab, einfach den Wald zum Beispiel, richtig?
Ja, genau. Der Mantrailer sucht nach dem Individualgeruch auf der Spur. Die bekommen, wie man das aus Filmen kennt, so einen Geruchsartikel vorgehalten, nehmen die Witterung, den Geruch dieser bestimmten Person auf und machen dann die Nase auf die Spur und suchen auf der Spur nach dieser Person und können auch feststellen, in welche Richtung die Person gegangen ist, also ob die Spur älter wird oder jünger. Und es kann dann auch sein, dass ein Hund eben mal sagt, ah, das ist die richtige Spur, ich bin ja in der falschen Richtung unterwegs und wendet dann und geht in die andere Richtung weiter. Das braucht natürlich eine Menge Training. Genau, und die Flächensuchhunde suchen irgendjemanden im Wald. Wir machen auch manchmal Nachtsübungen, weil eben die Einsätze selten auf dem Sonntagnachmittag sind, sondern meistens nachts, oft eben auch sehr spät abends oder in den frühen Morgenstunden, wenn die Polizei dann sagt, wir kommen hier nicht weiter, wir brauchen jetzt nochmal Unterstützung. Deswegen versuchen wir auch über die Feuerwehren uns ein bisschen in Erinnerung zu bringen und zu sagen, wenn ihr einen Einsatz mit vermisster Person habt, sagt doch mal Bescheid. Je eher wir in den Einsatz kommen, desto einfacher ist es für die Hunde und desto schneller kommt man eben auch zum Erfolg.
Wenn dann jetzt jemand hierher kommt mit seinem Hund, wir haben gerade drüber gesprochen, der ist am besten noch jung und mittelgroß und dann kann es sozusagen losgehen. Darf man sich dann aussuchen, was man macht oder entscheiden Sie dann, was vielleicht besser geeignet wäre oder kommt erst das eine und dann kommt optional das andere? Wie ist das?
Grundsätzlich kann man das natürlich selber entscheiden, weil man muss ja auch wissen, wie viel Zeit, wie viel Energie, wie viel Spritkosten bringe ich mit ein, wenn ich in der Staffel anfange. Wenn man schon eine Idee hat und sagt, ich möchte bei einem Mantrailern schnuppern, kann man das sehr gerne tun. Die haben dann ihre Trainingszeiten parallel zum Flächentraining. Bei den Flächensuchhunden ist es so, dass wir erstmal eine Kennenlernrunde machen, wo die Hundeführer, die hier sind, im Kreis sitzen und gucken, wie geht der Hund auf die Personen zu. Das ist so immer der Start. Und dann sind meistens die Besitzer schon ganz überrascht. Wenn man die erste Runde macht, dann dümpelt der Hund so rum und sagt, was ist denn das hier alles? In der zweiten Runde kann man meistens schon sehen, er hat verstanden, hockende Menschen sind toll, stehende Menschen sind nicht ganz so interessant. Und ja, dann hat man schon den ersten Erfolg.
Und dann läuft das so, ob das man dann irgendwie einmal in der Woche kommt und einfach mit den anderen trainiert? Oder wie kann man sich das dann vorstellen? Wie geht es dann weiter, wenn man sagt, jo, das passt alles und ich möchte jetzt die Ausbildung sozusagen angehen?
Ja, genau. Wir trainieren zweimal die Woche, mittwochs abends, immer ab 18 Uhr Fläche am Vereinsheim. Und die Mantrailer verabreden sich in unterschiedlichen Städten oder Gemeinden und legen da ihre Trails. Wir Flächis sind mittwochs hier am Vereinsheim und sonntags sind wir in verschiedenen Waldgebieten im Bereich Hameln, Pyrmont, Hildesheim.
Okay, und wie lange dauert dann so eine Ausbildung? Ich glaube, Sie hatten es vorhin schon mal angedeutet, bis ein Hund dann wirklich so geprüft werden kann, denke ich ja mal, mit dem Menschen dazu?
Ja, genau. Die früheste Prüfung darf ein Flächensuchhund und Mantrailer mit 18 Monaten ablegen. Vorher dürfen sie nicht geprüft werden und auch nicht einen Tag früher. Es darf also frühestens ab 18 Monate die Rettungshundeprüfung gemacht werden. Und die Ausbildung dauert so, zwei bis zweieinhalb Jahre für die Fläche. Und bei den Mantrailern sind es, glaube ich, 3 bis 4 Jahre.
Und dann wird man auch als Duo geprüft sozusagen. Geht es dann um Mensch und Hund getrennt sozusagen oder um beides oder nur um den Hund?
Genau, man wird immer als Team geprüft. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Hund in einer Familie lebt mit einem Ehepaar und der erste Ehepartner hat den Hund ausgebildet. Bei der Fläche haben wir immer noch eine Begleithundeprüfung vorweg. Dann darf nur der in die Flächenprüfung gehen, der auch die Begleithundeprüfung mit dem Hund abgelegt hat. Und wenn der Hund in beiden Sparten geprüft ist, dann darf er auch mit einer zweiten Person geprüft werden. Aber es gilt immer, der Hund nur einsatzfähig mit der Person, mit der auch Einsatz geprüft ist. Also ich kann nicht sagen, ich mache das jetzt seit 6 Jahren und schicke meinen Mann dann in Einsatz. Das geht nicht. Der muss also auch die Ausbildung haben, der muss auch den Suchtrupphelfer haben, der muss eben auch die Flächenprüfung mit dem Hund bestehen.
Okay, dann würde mich natürlich noch interessieren, wie so ein typisches Training bei Ihnen aussieht. Also Sie haben schon gesagt, es gibt einmal den Unterschied, vor allen Dingen bei den Flächis, haben Sie, glaube ich, gesagt. Mittwochs ist es hier, sonntags dann in den Waldstücken. Wie läuft das dann ab?
Also jeder kommt mit seinem Hund, mit seiner Ausrüstung, mit seiner Bestätigung für seinen Hund. Das ist bei jedem Hund individuell auch anders. Jeder findet im Laufe der Zeit heraus, was sein Hund am liebsten mag. Diese Belohnung bekommen die Versteckpersonen mit. Die werden im Wald versteckt, normalerweise von den Ausbildern, die dann darauf achten, dass die Personen gut im Wind sitzen, je nach Ausbildungsstand des Hundes, wie kompliziert die Verstecke sind. Je weiter man ist, gibt es auch mal Tiefverstecke, also eine Kuhle oder ein ausgetrocknetes Bachbett im Wald oder Hochverstecke, dass jemand eben mal so 1,5 Meter hoch im Baum sitzt. Auch das müssen die Hunde lernen anzuzeigen, denn wie gesagt, manchmal verstecken sich Menschen auch vor uns und dann muss der Hund eben auch die Anzeige machen, obwohl er die Person vielleicht gar nicht sieht oder sagt, da oben ist einer, komme ich aber nicht dran. Werden die Leute versteckt, dann holt man seinen Hund, macht sein Eingangsritual und sein Startsignal und dann folgt man dem Hund in den Wald und beobachtet, wie die Anzeigen ablaufen.
Und was würden Sie sagen während dieser ganzen Ausbildung und der Prüfung, was sind da so die größten Herausforderungen, was waren vielleicht für Sie persönlich die größten?
Also eine Herausforderung immer ist der Wind. Wenn der dreht, dann nützt die beste Suchtaktik nichts. Man muss halt immer im Blick haben, wo ist mein Hund, wie bewegt er sich im Wald, wie ist die Windrichtung, wo könnte noch jemand sein, habe ich alle Kanten, habe ich alle Ecken des Suchgebiets mitgenommen. Ja, und dann ist noch die Aufregung, die in so einer Prüfung und eben auch im Einsatz einen selber, ja, wo man dabei ist und sagt, jawohl, heute ist Prüfung, oh Gott, hoffentlich geht's gut. Und wo man eben auch ein bisschen seinen Hund, wo der Hund sagt, heute ist hier aber ein bisschen komisch drauf.
Wie viel Zeit muss man denn tatsächlich aufwenden ungefähr? Kann man das so grob abschätzen?
Also ich würde mal sagen, zwischen 7 und 10 Stunden in der Woche ist das Training vor Ort plus die Fahrerei hin und zurück. Je nachdem, wo man hin muss. Das ist für einige Hundeführer also auch 1 Stunde, manchmal 1,5, bis man am Trainingsort angekommen ist.
Mhm. Man muss sozusagen, Sie haben das vorhin gesagt, man ist für seinen Hund verantwortlich, für das Futter etc., die Spritkosten, das heißt, da gibt es nicht irgendwie Unterstützung, das ist wirklich nur ehrenamtlich?
Ja, diese Kosten trägt jeder Hundeführer für sich alleine. Wir stehen in der Weihnachtszeit immer auf den Weihnachtsmärkten in Hameln und in Hildesheim und sammeln für die Kosten, die unsere Staffel tragen muss. Also unser Vereinsheim muss ja gepflegt und erhalten werden. Unser Platz muss gepflegt und erhalten werden. Wir haben hier auf dem Platz Geräte, wo dafür Sorge getragen werden muss, dass die heile sind. Wir haben 2 Staffelfahrzeuge, die Steuern, Versicherung, Spritkosten und Ähnliches haben. Das muss alles durch Spenden generiert werden, weil es keine Zuschüsse von Gemeinden, Land oder Bund gibt.
Wie sieht es denn aus, wenn Leute das jetzt hören und sagen, das hört sich interessant an? Sind Sie denn offen für neue Mitglieder? Brauchen Sie welche? Oder sagen Sie, ach, eigentlich sind wir schon genug? Oder?
Wir freuen uns über jeden, der Lust und Zeit hat, mal bei uns reinzuschnuppern, zu gucken, ob er das leisten kann und möchte, ob er diese ganzen Schulungen, die ja auch dazu gehören, eben auch ableisten möchte.
Wir haben ganz viel darüber gesprochen, was Hunde mitbringen müssen, wenn sie die Ausbildung sozusagen antreten wollen oder ob sie das können. Was müssen denn Menschen mitbringen?
Eine gewisse körperliche Fitness ist von Vorteil. Manches kann man sich auch noch aneignen, wenn man merkt, oh Gott, das ist für mich anstrengend. Dann kann man ja auch trainieren, dass das dann besser wird. Grundsätzlich muss man sich das einfach angucken und überlegen, ob man das schafft, weil wir gehen ja nicht auf den Wegen durch den Wald, sondern eben kreuz und quer.
Dann vielleicht letzte Frage. Warum betreiben Sie, sage ich mal, diesen ganzen Aufwand und nehmen sich diese ganze Zeit? Was macht so viel Spaß an dieser Arbeit?
Die Zusammenarbeit mit dem Hund macht Freude zu sehen, wie sich der Hund entwickelt, wie er wirklich eine sinnvolle Aufgabe hat, wie er zu Hause wirklich auch ruhig ist und sagt, jetzt ist gerade nicht Einsatz oder Training. Das macht auch einen Unterschied definitiv, weil ein Hund, der körperlich und geistig ausgelastet ist, eben auch seine Ruhephasen zu Hause wirklich auch genießen kann. Es ist total schön, einfach zu sehen, wie der Familienhund, der er bei uns definitiv ist, zwischen all den Leuten, sich auch toll präsentiert bei Öffentlichkeitsveranstaltungen, wo man eben dann sagen kann, das ist wirklich ein gefestigtes Gefüge zwischen Hund und Hundeführer. Und es macht einfach Spaß.
Und wie viel Spaß auch das Training macht, davon durfte ich mich im Anschluss an unser Gespräch selbst noch überzeugen. Ein Duo, das noch nicht allzu lange dabei ist, durfte eine Anzeigeübung mit Abstand absolvieren. Dominik und seine Hündin Sam üben, dass es wichtig ist, den Abstand zu einem gefundenen Menschen zu wahren und parallel zu bellen, bis der Hundeführer am Start ist.
Also Sam hat immer sehr viel Bock und ist sehr motiviert bei der ganzen Geschichte. Und jetzt wird sie.
Im Idealfall, also das Wichtigste ist erstmal, dass sie nicht. Also ich würde jetzt erstmal sie früh was werfen. Und beim zweiten Mal. Hör auf. Nee, komm her.
Beim zweiten Mal gucken, ob sie
hinlegen. Beim zweiten Mal sollte sie was anbieten. So, nimm mal sitz hier. Ich weiß, dass du weißt.
Da ist halt jeder Hund auch ein bisschen anders. Das wird immer sehr individuell gemacht. Das ist jetzt die Anzeige. Dass sie eben merkt, da gibt es was, aber da gibt es nur was, wenn sie Abstand hält. Und der Wunsch ist jetzt, dass sie sich hinlegt, da hat sie es angeboten, ne? Dass sie also, wenn sie später am Wald jemanden findet, sich daneben legt und bellt und nicht da drauf rennt. Der Abstand ist gut.
Das klappte also schon mal ziemlich gut, sodass Sam diese Einzelübung erfolgreich abschloss. Danach folgte das gemeinsame Training. Auch ein solches werden wir von Radioaktiv auf jeden Fall nochmal begleiten dürfen. Bis dahin können Sie sich zum Beispiel am nächsten Samstag auf dem Blaulichttag in Hameln über die Arbeit der Rettungshundestaffel informieren.